Fühlt ihr euch fit oder seid ihr schon ein bisschen eingerostet? Meistens, wenn man zu lange sitzt, dann ist man schon ein bisschen eingerostet. Aber wenn ich so ein Lied singe, dann bin ich irgendwie total munter. Aber so richtig munter. Und ich fühle mich so verbunden mit meinem Gott, mit dem Volk Israel, mit allem, was er mir so sagt, auch wenn ich noch viel lernen muss. Trotzdem denke ich immer, ich muss in den Gottesdienst. Und die Frage ist immer, muss ich dahin, weil ich muss, oder muss ich dahin, weil ich will? Zieht es mich dahin, weil ich meine Geschwister gern sehen will, weil ich Gottes Wort mehr kennenlernen will, weil ich die Nähe Gottes spüren will, weil ich durch die Zeugnisse erfahren will, was hat Gott wieder unter uns gemacht oder so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber jedenfalls bringt es mich immer und immer wieder an den Punkt, dass ich denke, ich brauche Veränderungen in meinem Leben trotzdem noch. Wie geht's euch? Braucht ihr auch Veränderungen in eurem Leben? Ja, ist das so? Die Frage ist aber, will ich auch wirklich Veränderungen? Wer will wirklich Veränderungen in seinem Leben? Ja, also ich bin mit drei Händen dabei. Ich wünsche mir jeden Tag, dass Gott mir zeigt, wo ich verkehrt rede, verkehrt handle, verkehrt denke. Ich brauche das, ich brauche diese Korrekturen. Ihr Lieben, es geht um ernste Dinge. Es geht um Freiheit aus unseren Gebundenheiten, freigesetzt werden von unseren Lebenslügen, um heil zu werden, um wirklich glücklich zu sein. Und letztlich natürlich geht es immer um ewiges Leben, um diesen Weg zu halten zum ewigen Leben. Und dann geht es hier natürlich noch um ein bisschen mehr. Wir sind ja Menschen aus Fleisch und Blut mit Gefühlen. Es geht auch darum, geliebt zu sein, angenommen zu sein. Und wenn ich das erwähne, dann habe ich, bei mir kam, ach du liebe Güte, ich war wieder jung und dachte, was hast du nicht alles gemacht, um angenommen zu sein? Ich habe gebaukt wie verrückt, um Einser zu schreiben, damit ich von meinen Eltern geliebt war. Zum Beispiel, den Fehler wollte ich bei meinen Kindern nicht machen, das ist mir gelungen, vieles andere nicht, aber das ist mir gelungen. Wie schrecklich ist das denn? Aber ich habe wirklich den Willen meiner Eltern erfüllen wollen, um sie glücklich zu machen. Was hat man nicht alles gemacht, um zu einer Gruppe zu gehören? Gott sei Dank habe ich nicht mich verleiten lassen zu rauchen. Ich habe es mal probiert, ja, aber ich fand es schrecklich. Habe es dann auch gar nicht erst angefangen. Es war ein Versuch. Aber wie viele rauchen, weil sie dazugehören wollen? Wie viele trinken, weil sie dazugehören wollen? Wie viele machen sich mit Schminke und alles zum Affen, zu Marionetten, zu Puppen, um dazugehören zu wollen? Da ist gar nichts mehr Natürliches. Ihr wisst, was ich meine? Was tun wir nicht alles, um dazugehören zu wollen, um gesehen zu werden? Und wir wollen ja eigentlich richtig gut sein. Wir wollen alles richtig machen. Aber bin ich richtig? Da hören wir ja auch dauernd, wir müssen uns einmal verantworten im Leben. Und dann kommt, mein Mann hat vorgesorgt, sehr gut. Dann kommt diese Korintherstelle, 2. Korinther 15, denn einmal werden wir uns alle vor Christus, vor Jesus Christus als unserem Richter verantworten müssen. Und dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Allein an diesem Vers könnte man jetzt einen Bibelkreis draus machen. Das machen wir natürlich nicht, aber wir wissen, wir sind verantwortlich, wir haben Verantwortung mit dem uns Anvertrauten. Gott hat uns Zeit geschenkt, hat uns Gaben und Talente geschenkt, hat uns Geld geschenkt, hat uns alles Mögliche geschenkt. Als ich darüber nachgedacht habe, da kam mir die Geschichte in den Kopf, die ich gelesen habe in Axel Kühners Überlebensgeschichten. Was hast du gemacht mit deinem Leben? Da gibt es den Roman von Karl Zuckmayer, ihr kennt den bestimmt, der Hauptmann von Köpenick. Die ältere Generation hat ihn bestimmt gesehen. Da gibt es eine eindrückliche Szene, als der entlassene Vogt bei seinem Schwager Unterschlupf findet. Gespielt von Heinz Rühmann. Der hat das so toll gemacht. Ich gucke eigentlich keine Filme und gehe nie ins Kino. Aber diesen Film habe ich zweimal im Fernsehen gesehen, weil ich ihn so schön fand. So, der entlassene Vogt bei seinem Schwager. Und die beiden Männer unterhalten sich nun über ihr Leben. Er war ja schließlich im Gefängnis. Und dann stehst du vor Gott, dem Vater. Und der fragt dir ins Gesicht, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und da muss ich sagen, Fußmatten, die habe ich geflochten im Gefängnis. Aber Gott sagt dir, geh weg. Ausweisung, sagt er, dafür habe ich dir das Leben nicht geschenkt. Das bist du mir schuldig. Wo ist es? Was hast du mit dir gemacht? Was haben wir mit unserem Leben gemacht? Gott wird uns fragen, was wir mit unserer Zeit, mit der Kraft und der Begabung gemacht haben. Was erwartet Gott denn von uns? Was sind wir ihm schuldig? Aber Gott fragt letztlich nicht, und Gott sei Dank fragt er das nicht, nach Leistung oder nach Erfolg. Er fragt nach Liebe und nach Vertrauen. Wir sind Gott nur eines schuldig, dass wir seine Liebe, seine Gabe, sein uns anvertrautes Leben mit ihm gelebt und erfüllt haben. Gott möchte uns Leben schenken und er erwartet, dass wir es empfangen und auch ausdrücken, zum Ausdruck bringen, dass wir etwas damit machen. Ich denke jetzt wieder an die Geschichte von den Talenten und so weiter. Auch so eine Sache, die jetzt gut dazu passen würde. Ihr wisst, was ich meine. Das Leben Gottes besteht, so steht hier geschrieben, in drei Stufen. Einmal das irdische Leben, das wir aus einer Mutter empfangen, das natürliche Leben in einer wunderbaren Gabe Gottes. Aber es ist gezeichnet durch menschliche Sünde. Und darum bedarf es Erneuerung. Durch eine zweite Stufe, in einer neuen Geburt, werden wir geistliches Leben empfangen. In der zweiten Stufe geht es um die Verwandlung vom Menschenkind mit einem natürlichen Leben zu einem Gotteskind mit einem geistlichen Leben. Ich merke immer wieder, dass viele diesen Schritt gegangen sind, aber dieser wirkliche Herrschaftswechsel noch nicht stattgefunden hat. Das ist aber auch nochmal eine andere Geschichte. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Haben wir diese Beziehung im Glauben empfangen, festgehalten und ausgelebt, werden wir die dritte Stufe dann auch erfahren, nämlich das ewige Leben in einer neuen Welt mit einem neuen Leib in ganz neuen Dimensionen. Das ist zumindest Gottes Plan. Er hat alles getan, dass dieser Plan sich in unserem Leben auch erfüllt. Er hat uns Gemeinde geschenkt, er hat uns Partner geschenkt, er hat uns Geschwister geschenkt, er lässt uns Menschen begegnen, Freunde und so weiter. Da gibt es ganz viel, was er dazu beitut. Aber es liegt an uns, ob wir die Beziehung mit Jesus wirklich wagen und ob wir uns ihm wirklich anvertrauen. Gott wird uns also eines Tages fragen, was wir mit seiner Liebe und seinem Wort und seiner Einladung und seiner Versöhnung gemacht haben. Und nicht die werden ausgewiesen, die im Gefängnis gewesen sind und Fußmatten geflochten haben. Nein, sondern die, die seine Liebe ausgeschlagen haben und seine Vergebung nicht empfangen haben oder nicht empfangen wollen. Fakt ist, wir haben Ängste. Wir denken oft, wir machen etwas falsch oder wir wären nicht gut genug im Reich Gottes und wir wollen doch so gut sein. Wir wollen doch dazugehören, wir wollen alles richtig machen. Doch aufgepasst, Erlösung ist kein Tauschgeschäft zwischen Gott und uns. Wir können uns bei Gott keinen sogenannten besseren Platz erkaufen oder verdienen, auch nicht durch ein anständiges Leben. Nicht mal durch das Halten seiner Gebote. Auch nicht durch irgendwelche Opfer bringen. Haben wir das fest? Kennt ihr das, moralisch einwandfrei leben zu wollen, damit Gott zufrieden ist? Es gibt Menschen, die sich echt anstrengen. Sie wollen Gott und vielleicht auch den Menschen gefallen. Die Frage ist, ist Jesus nur ein gutes Vorbild für uns, ein Helfer, oder ist er der Erlöser der Sünde, von Schwachheit und von Krankheit? Es gibt Menschen, die verlassen sich lieber auf eigene Leistungen. Wer so etwas tut, wer quasi so ein bisschen Handel mit Gott treibt, der lehnt im Grunde Jesus Christus ab. Denn hört gut zu, man kann Jesus dadurch ablehnen, dass man die Gebote nicht ernst nimmt, nicht beachten will, aber auch dadurch, dass man sie gewissenhaft einhalten will. Ich dachte, diesen Satz muss ich mal aufschreiben, den wollen wir mal gemeinsam lesen. Man kann Jesus dadurch ablehnen, dass man Gebote Gottes nicht ernst nimmt, nicht beachten will, aber auch dadurch, dass man sie gewissenhaft halten will. Wie schnell fällt man da in Gesetzlichkeit, in Unvergebenheit und. Wieder eine andere Geschichte. Der Sprung in die Gesetzlichkeit ist sehr klein. Und ganz schnell bringen wir uns wieder selbst in Gefangenschaft, weil wir glauben, das zu wollen. Wie oft, verurteilen wir dann auch. Weil es gibt Menschen, die hochmoralisch nach außen auftreten, doch oft sind sie voller Selbstgerechtigkeit, voller Härte und Borniertheit und sie fühlen sich in ihrer eigenen Haut eigentlich nicht wirklich wohl. Dazu kommt oft noch der Vergleich mit den anderen und letztlich sind sie nie sicher, dass man gut genug ist. Eigentlich wisst ihr, in Gottes Nähe wird es selbstverständlich Veränderungen in unserem Leben geben. Das wissen wir. Wir brauchen ja auch eine Umpolung und von unseren Motiven, von unserer Einstellung, von unseren Lebenslügen, von unserer Lebenshaltung. Das brauchen wir. Wir sind verbogen, das wissen wir. Und wenn ich konnte es mir jetzt nicht erlauben, diesen Vers aus dem Johannes nicht reinzunehmen, weil er ist so wichtig. Ich will ihn nicht bearbeiten wie eine Predigt, aber ich möchte ihn mal lesen, um noch mal bewusst zu machen. Ich bin, sagt Jesus, der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, der alle unfruchtbaren Triebe abschneidet. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Er beschneidet sie. Jetzt weißt du, warum du Einschnitte in deinem Leben manchmal haben musst. Die sind völlig normal und gar nicht schlimm. Ihr gehört zu diesen guten Reben, weil ihr mein Wort angenommen habt. Bleibt fest mit mir verbunden, dann wird mein Leben in euch sein. Denn so wie eine Rebe nur dann Früchte tragen kann, wenn sie am Weinstock ist, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, in dem bleibt mein Leben und er wird Frucht tragen. Sogar viel Frucht steht da. Wer sich aber von mir trennt, kann nichts ausrichten. Wenn man so viele Sätze liest, dann hat man vielleicht den Fokus verstanden, aber irgendwo ist sowas, wo man stehen bleibt, wo man sagt, ah, das ist jetzt für mich wichtig oder neu. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen wie ich gedacht, wie gut, dass ich am Weinstock hängen darf, wie gut, dass ich versorgt werde, in diesem Fall von Jesus. Wie gut, dass ich mich dafür nicht anstrengen muss, weil er gibt mir alles. Wie gut, dass er mich manchmal auch beschneidet, das heißt für mich, für mein Leben. Ich muss irgendwo loslassen, ich muss irgendwo mein Denken verändern, ich muss irgendwo jetzt auch gerade mal durch einen Tunnel gehen. Kann sein, ja. Gott hat viele Möglichkeiten, uns zu erziehen, uns etwas zu zeigen. Aber da ist dieses Versprechen, wer in mir bleibt. Wer bei mir bleibt. Und er sagt nicht, Voraussetzung ist, dass du aber ganz gut bist, nichts mehr falsch machst und gute Noten machst und dies arbeitest oder so viel spendest. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt kein Wenn. dafür, sondern Gott nimmt dich so an, wie du bist. Natürlich geht es um Veränderung, es geht um Fruchtbringen, ja klar, klar. Jedoch ist das ein sanfter Prozess, den Gott mit uns so Stück für Stück praktiziert. Dieses zwanghafte Halten der Gebote funktioniert meiner Erfahrung nach nicht. Ich weiß nicht, was ihr für eine Erfahrung habt, aber bei mir, also ich muss sagen, nein, gelingt nicht. Gott braucht aber unseren Willen dazu. Dieses Ja, das Halten seiner Gebote bewirkt er aber in uns von innen her. Es ist nicht so, dass ihm das egal ist. Und da fiel mir die Hesekiel-Stelle ein, die ist mir leider untergegangen. Ihr müsst sie euch anhören, ich habe sie nicht da drauf. Hesekiel 36, Vers 27 steht, mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Aus eigener Kraft? Nein! Nicht aus eigener Kraft, schaffen wir nicht. Die Anstrengung geht in die Hosen. Durch meinen Geist, wenn du in Jesus bleibst, wenn du an ihm festhältst, dann schenkt er dir die Erkenntnis Stück für Stück, wie du sie brauchst, durch seinen Geist. Gott wird uns helfen. Er zerbricht uns nicht. Wir dürfen vertrauen, dass er Gutes in uns bewirkt. Haben wir die Geduld mit uns doch, bitte. Und haben wir die Geduld auch bitte mit den anderen und Gottes wegen mit Staunen entgegenzusehen, was er so hat. Ich habe gelernt, wenn man ein Haus baut, braucht man ein gutes Fundament, was lange trocknen muss. Da gibt es Christen, die viel zu viel in kurzer Zeit und alles viel zu schnell haben wollen. Sie ziehen sich viele Predigten rein, Seminare, DVDs. Doch der Verdauungsprozess, dieser Prozess der Reife, um alles zu verstehen und umzusetzen, der kommt viel zu kurz. Er wird oft sogar übersprungen. Gleich kommt schon das Nächste, man denkt gar nicht mehr darüber nach. Was nützt es, wenn ich viel lese, höre, aber nicht auf Gott vertraue, dass er seinen Weg und seine Zeit mit uns hat? Und was nützt es, wenn ich meine, viel zu wissen, es aber aufgrund meines Charakters nicht wirklich in meinem Leben umsetzen kann? Und dann braucht es einen Spiegel von außen. Dann braucht es Korrektur. Wo bekomme ich so etwas? Ihr ahnt es schon. In der Gemeinde. In der Gemeinde, da ist zumindest legalisiert, dass man sich etwas in Liebe sagen darf. Natürlich, ich kann Gottes Wort lesen, aber verstehe ich es auch richtig? Oder nehme ich mir die Parallelstellen auch dazu? Oder mache ich ein Dogma fest an einer Stelle? Und in der Gemeinde schauen wir das Wort an. Nicht, dass da einer ist, der alles weiß, aber der Heilige Geist wirkt über uns alle. Und da schauen wir halt hin. Und da gibt es auch viele, viele Bibelstellen. Und eine davon ist Sprüche 19,20. Befolge gute Ratschläge und lass dich korrigieren. Dann bist du am Ende ein weiser Mensch. Lass dich korrigieren. Oh wei, das ist schon eine Herausforderung für manche. Und dann gibt es noch die Jakobusstelle, außer den vielen anderen. 1,19, seid immer sofort bereit, jemanden zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Oft ist es ja umgekehrt. Man redet viel, man hört nicht zu und man will schon gar nicht hören, was der andere sagt. Dabei könnte das für mich Erkenntnis sein. Und dann gibt es dann noch die vielen anderen Bibelstellen auch mit ermahnen, oh Herr, bei so vielen schwierigen Dingen brauchen wir dich einfach. Wir reden ja viel lieber, als wir zuhören. Oder dass wir uns etwas sagen lassen, das fällt ja auch nicht immer leicht. Aber wir wollen daran arbeiten, Herr, hilf uns dabei. Erinnert ihr euch daran, an Kain, der Abel erschlug? Gott fragt ihn, wo ist dein Bruder Abel? Was antwortet Kain? Weiß ich doch nicht. Es war eine Lüge, ja? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Was geht's denn mich an, was der andere tut? Ich bin doch nicht dafür verantwortlich. Diese Worte sind uns echt nicht fremd, doch es stimmt, keiner von uns trägt die Verantwortung für das, was andere denken, entscheiden und tun. Jeder trägt die Verantwortung zunächst mal für sich ganz allein. Wir machen zwar gerne andere für unser Verhalten verantwortlich, besonders wenn es sich ungünstig auswirkt, aber das ist unfair und nicht gerade besonders christlich. Doch ich denke, egal wie andere uns behandeln, wir tragen schon eine gewisse Verantwortung dafür, wie wir darüber denken, welche Absichten wir dem anderen unterstellen und für welche Reaktion wir uns entscheiden. Den Splitter im Auge des anderen zu sehen, ist leicht. Wir haben uns an den Balken im eigenen Auge schon so gewöhnt, sodass wir ihn gar nicht mehr wahrnehmen, manchmal. Da wird kritisiert, man ist rücksichtslos, man beschuldigt, verurteilt, man sät Misstrauen und Eifersucht und Unzufriedenheit und eigentlich dadurch, was machen wir damit? Wir machen uns zum Handlanger Satans. Wenn wir das machen, machen wir uns zum Handlanger Satans. Geschwister, ich denke, dass dieses sich kümmern gehört schon zum Christsein, ohne den anderen zu bevormunden, versteht sich. Wir haben schon Verantwortung füreinander. Das können wir nicht leugnen. Und eine der Bibelstellen hierzu ist Hebräer 10, 24. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Es ist sinnvoller, wenn wir uns gegenseitig im Glauben unterstützen, so gut es geht. Und es gibt viele Geschwister, die wollen denken, das geht alles alleine. Ich glaube das nicht, weil wenn mich keiner korrigiert, drehe ich mich bald nur noch um mich selbst, um meine Gedanken kreisen und denke noch, die sind richtig. Kein guter Ausgangspunkt. Auch Kain wollte sich auf die Frage Gottes über seinen Bruder aus der Verantwortung stehlen. Klar, wir sind zum Mit- und Füreinander von Gott geschaffen und bestimmt. Und wir tragen mit Verantwortung dafür, dass das gelingt in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, in unseren Familien und in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule und sicher, sicher in der Gemeinde Gottes. Ihr kennt die Bibelstelle aus Galater 6, 2. Einer trage des anderen Last. Auch das ist ein Predigtthema wert. Und deshalb lasst uns miteinander lernen, uns mehr zu ermutigen als zu entmutigen. Und gerade in der Endzeit ist das Entmutigen so groß geworden, dass viele Menschen zweifeln, negative Gedanken bekommen, verzweifeln an Gemeinde, an Geschwistern und lieber nichts mehr damit zu tun haben wollen. Da sind wir nicht unbeteiligt. Das liegt auch daran, was wir verbreiten. Doch wie sieht es aus, wenn man durch die Predigt oder in Seelsorgegesprächen oder von Geschwistern auf Missstände oder Fehlverhalten hingewiesen wird? Das sind oft kritische Phasen. Es gibt Predigten, wo man durch Gottes Wort oder bestimmte Geschichten schon aufgerüttelt wird, wo Lebenseinstellungen in Frage gestellt werden, wo Aussagen manchmal einem sogar zuwider sind. Ich musste an die Zeit Jesajas denken. Am liebsten wollen sie das hören, was ihr eigenes Denken war, und sie wollten nicht gerne korrigiert werden. Sie wollten nicht die Wahrheit hören und sich selbst über ihr Leben schon gar nicht über ihre Sünden. Das war damals schon so, wie heute. Ich kann das auch irgendwie sehr gut verstehen, mit den dunklen Seiten seines Lebens konfrontiert zu werden. Ist schon schwer zu ertragen, gell? Nicht einfach. Doch die Mahnungen Gottes über sein Wort, die uns auffordern, unser Leben zu ändern, sie müssen doch gesagt werden dürfen. Gott will doch, dass wir über das Wort hören, uns ändern lassen wollen und dadurch Heilung erfahren. Und glaubt mir, da wird auch alles leichter. Wenn ich das mal überwunden habe, wird vieles leichter. Wenn ich es geschafft habe, mal jemanden um Vergebung zu bitten, hey, dann ist doch alles wieder gut. Jesus hat doch am Kreuz schon alles getan für uns. Für Pastoren ist es somit eine Riesenherausforderung, nicht nur das zu verkünden, was den Hörern gefällt, sondern auch das, was sie lieber nicht hören wollen. Und damals wurden diese Propheten verjagt und sie wurden bedroht und manchmal sogar getötet. Gott sei Dank lebe ich nicht mehr in dieser Zeit. Aber was macht man heute? Heute verlässt man seinen Platz in der Gemeinde. Und beides ist nicht Gottes Willen, weil man nimmt sein Problem ja sowieso mit auf den nächsten Platz. So dürfen wir uns jetzt fragen, sind wir bereit, uns von Gottes Wort und auch in der Predigt ermahnen und korrigieren zu lassen? Sind wir bereit, unsere Meinung und dein Leben anhand von Gottes Wort verändern zu lassen? Ich meine, nur dann kann der Glaube wachsen und auch unser Leben verändern. Und außerdem ist es so ein bisschen eine Demutsschule auch, in der wir uns dann befinden. Und das ist nur förderlich und gut. Ich schaue immer gerne hin, wie war das denn zu früheren Zeiten? Schauen wir doch mal, was der Petrus über sich hat ergehen lassen müssen. Wenn ich da in Matthäus Kapitel 16 gehe, ich werde das jetzt nicht anschlagen, sondern werde die Geschichte kurz erzählen. Wenn ich dann die Verse 13 bis 20 anschaue, da lobt Jesus den Petrus. Der Petrus muss sich wirklich gut gefühlt haben. Jesus fragt, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet in Vers 16, du bist doch Christus, du bist Christus, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, ihr kennt das, du kannst wirklich glücklich sein, Simon Petrus. Sohn des Jona, diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben und von sich aus kommt niemand zu dieser Einsicht. Und dann noch ein berühmter Vers 18. Du bist Petrus, ein Fels, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und keine Macht der Welt wird sie vernichten können und so weiter und so weiter. Mensch, überlegt euch mal, wie der Petrus sich gefühlt haben muss. Wir mögen das schon, wenn man uns lobt für etwas, was wir gut gemacht haben oder was man mit uns plant, wofür man uns gut hält oder so. Ich dachte, Mensch, der Petrus muss sich gut gefühlt haben. Für ihn muss das so gewesen sein, als würde er so was wie eine Sonderstellung im Reich Gottes bekommen. Er bekommt Verantwortung von Jesus. Und das heißt doch, dass er ihm das zutraut, dass er viel von ihm hält und dass er das auch kann. Dann kommt der Vers 21. Da beginnt Jesus die erste Leidensweissagung, auch über seinen Tod mit den Jüngern zu reden. Und dann sagt er, sie werden mich foltern und sie werden mich töten. Wie müssen die Jünger sich erschrocken haben? Und dann kommt der impulsive Petrus, nimmt ihn zur Seite, Vers 22, und sagt, um Himmels Willen, so etwas darf dir doch nicht zustoßen. Und dann kommt Vers 23. Von Jesus an Petrus, an dem ich lange zu denken hatte. Was sagt Petrus? Geh weg von mir, Satan. Geh weg von mir. Wörtlich heißt das, geh hinter mich, Satan. Du willst mir eine Falle stellen, du bist mir ein Ärgernis. Du denkst, wie Menschen denken und verstehst Gottes Gedanken nicht. Oha. Wie mag Petrus sich jetzt gefühlt haben? Stellt euch vor, jemand sagt das zu dir. Hey, ihr wisst ja sicher, wie sich das anfühlt, wenn man von jemandem zurechtgewiesen wird oder, sagen wir es netter, hingewiesen wird. Und ihr dachtet dann sicher in dem Moment auch, ich hab's doch gut gemeint. Ich habe doch das Beste gemeint, ich habe es gut gemeint. Und dann kommt jemand und sagt dir, nee, geht gar nicht, weil war gar nicht gut. Der Petrus, der hat es sicher auch gut gemeint und er war sicher total schockiert und enttäuscht, dass sein so gut gemeinter Rat, denke, das war ein gut gemeinter Rat, so daneben gewesen sein soll. Jesus gab ihm so eine aggressive Antwort. Gut, er war Gottes Sohn und hatte Autorität und das Recht, auch den Petrus zurechtzuweisen, aber ihn gleich mit Satan anzusprechen? Wenn es um das Reich Gottes und das Reich der Finsternis geht, dann braucht es Klarheit. Wir sind oft hin und her gezerrt, ob wir richtig oder falsch handeln. Könnt ihr euch vorstellen, dass unsere guten Absichten... Ich fange nochmal an. Könnt ihr euch vorstellen, dass unsere guten Absichten manchmal das beste Werkzeug des Feindes sein kann, um uns von den Zielen Gottes abzubringen? Könnt ihr euch das vorstellen? Wir sehen an Petrus, dass der Feind uns echt dafür benutzen kann, etwas zu tun, was gegen den Willen Gottes ist, und wir meinen es gut. Dass wir Christen sind und uns nicht da und schützt uns ja nicht davor, dass wir manchmal eine echt gute Arbeit für den Feind erledigen. Der Feind bedient sich an allem, was ihm nutzen kann. Er kennt unsere Schwächen und er steigt genau da ein. Wenn du deine Schwächen kennst, dann pass auf. Und es ist eine Schwäche zu meinen, auch wir wären nicht gut genug. Es ist eine Schwäche zu meinen, wir wären nicht gut genug. Es gibt bessere als ich. Ach, ich bin zu Nichtnutze. Ich war immer der Letzte. Ihr kennt diese Sätze, gell? Mit denen man euch klein gemacht hat. Ich mache immer alles falsch. Ich war schlecht. Dann sage ich dir, wenn du die noch hörst, lass deine Lebenslügen über dich selbst los. Mensch, lass deine Lebenslügen über dich selbst los. Du misst dich an menschlichen Maßstäben, nicht an göttlichen. Das ist Sünde. Denn Gott sagt etwas ganz anderes zu dir. Gott sagt, ich habe dich wunderbar gemacht, einzigartig. Trotz unserer Fehler kennt er uns. Schaut auf Abraham und Sarah. Sie hielten es für eine gute Idee, mit Hagars Hilfe einen Nachfolger zu zeugen. War das richtig? War das Gottes Wille? Nein. Oder die Israeliten, die gerade Buße über ihren fehlenden Glauben getan hatten. Sie fanden es gut, aus eigener Kraft das verheißene Land einziehen zu wollen. War das gut? Oder Davids Gefolgsmänner, die hielten es für Gottes Willen, dass König Saul in die Hände Davids fiel, sodass er hätte Saul töten können. Hat er es getan? Nein. Und es wäre auch nicht gut gewesen. So könnten wir viele Beispiele finden. Sie zeigen, dass gute Absichten allein nicht ausreichen, um Gottes Willen zu tun. Das reicht nicht. Wir lesen mal Römer 12, 2. Nehmt nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab, sondern ändert euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Willen ist, was gut und vollkommen ist, was ihm gefällt und ob es auch zum Ziel führt. Ich glaube, das müssen wir noch mal lesen, ne? Was ist jetzt Gottes Maßstab? Er hat uns ja viel gegeben, an Geboten, aber auch an Liebe. aber auch an Vergebung, an schaut hin, wenn du jemanden verurteilst, wo ist der Balken, wo ist der Splitter? Er hat uns so viel gegeben. Wir sollen Vergebung ausüben. Die Welt sagt, töte ihn, foltere ihn, renn ins Gefängnis, je nach Land. Ja, je nach Land. Unser Gott sagt, vergebt einander. Gott hebt uns wieder hoch und das sollen wir auch machen. Das sollen wir auch machen. Jetzt nochmal, nehmt nicht die Forderung der Welt zum Maßstab, weil die Welt hat andere Maßstäbe, andere Gesetze. Sondern ändert euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert, an Gottes Maßstäben. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut ist, was vollkommen ist und was ihm gefällt. Und wichtiger Faktor zur Prüfung, ob es zum Ziel führt. Das ist so wichtig. Wenn wir prüfen, zu welchem Ziel mein Handeln, egal welches Handeln du gerade verfolgst, wenn wir prüfen, zu welchem Ziel mein Handeln führt, welche Folge es hat, und wenn wir sehen, welche Frucht es bringt, dann merken wir oft ganz schnell, dass es nicht Gottes Wille gewesen sein kann. Und das möchte ich nochmal, dass wir das gemeinsam durchgehen. Wenn wir also prüfen, zu welchem Ziel mein Handeln führt, welche Folge es hat, und wenn wir sehen, welche Frucht es bringt, dann merken wir oft ganz schnell, dass es so nicht Gottes Wille gewesen sein kann. Stellt euch mal vor, der Petrus wäre zum Ziel gekommen mit seinem: Das darf doch nicht geschehen, du darfst nicht zu Tode kommen. Ihr erinnert euch? Stellt euch mal vor, der wäre damit zum Ziel gekommen. Petrus versucht, Jesus von dem Leidensweg abzuhalten. Eigentlich ist das Verführung, ihn vom Plan Gottes wegzubringen. Petrus, der ihm so nah war, und das ist wichtig, Petrus, der ihm so nah war, ist zum Verführer, zum Versucher geworden. Hey, ist unglaublich, ja? Auf keinen Fall wird dir das widerfahren. Gott sei dir gnädig, sagt der Petrus. In den Augen des Petrus verstößt Jesus hier gegen Gottes Willen. Hallo? Petrus denkt doch, wenn Jesus der Messias ist, dann kann der doch nicht leiden, dann kann der doch nicht getötet werden. Die Frage ist, wer das Alte Testament wohl richtig auslegen kann, ist das jetzt Petrus oder ist es Jesus? Ja, Petrus wurde Satan genannt. Warum? Weil er zum Werkzeug des Teufels wurde. Weil er zum Werkzeug des Teufels wurde. Und in dieser Gefahr stehen wir alle. Darum sage ich Halleluja, dass es Gemeinde gibt. Halleluja, dass wir uns offenbaren, dass wir uns mitteilen, dass wir füreinander beten, dass wir uns unter den Schutz Gottes stellen, dass wir beten, dass Gott seine Engel um uns stellt und. Was wäre geschehen, wenn Petrus über Jesus gesiegt hätte? Habt ihr euch das mal überlegt? Was wäre geschehen, wenn Petrus über Jesus gesiegt hätte, nicht auszudenken? Das Kreuz wäre leer geblieben. Die Menschheit wäre noch in ihren Sünden. Bedenkenswert ist noch, Jesus hat durch die Worte "Geh hinter mich" deutlich gemacht, und das finde ich jetzt so spannend, zum Schluss hin, diese Erkenntnis, Jesus hat deutlich gemacht durch diese Worte "Geh hinter mich", dass er Petrus in der Nachfolge halten will. Dieses "hinter mich" ist in der Heimatsprache Jesu fest verankert und enthält die Aufforderung zur Nachfolge. Petrus soll Jünger bleiben. Ist das toll? Gott liebt dich trotz der Sünde. Er liebt dich trotz der Ecken und Kanten. Aber er erzieht dich und sagt, so nicht mehr. Petrus soll Jünger bleiben. Aber Jesu Jünger, nicht sein Meister. Satan will auch uns vom Weg abbringen, denn Gott, den Gott für uns bereitet hat. Und wir tappen in die Fallen. Wir tappen in Fallen, wir machen uns klein, wir ziehen uns zurück, wir laufen weg, wir fallen in alte Lebenslügen zurück und machen eigentlich genauso weiter wie früher. Und so können wir auch manchmal sagen, weg mit dir, Satan, weg mit dir. Wir müssen erkennen, lernen, wo ist der Feind am Werk? Ich möchte enden mit einem Bonhoeffer-Wort. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Wisst ihr das? Wie recht er hatte, dieser Bonhoeffer. Amen.